Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast-Teeklied. Ich bin Susanne
Und ich bin Ute.
und heute haben wir Katrin Schaudig aus Hamburg bei uns. Willkommen, Katrin.
Hallo, ihr beiden Hübschen. Guten
Wie
Morgen. Guten
schön, dass du Zeit hast für uns. Und Katrin, wir können vielleicht sagen, also das ist ein absolutes Heimspiel für dich, denn Podcast ist dein Medium. Du kommst aus Hamburg, du bist Gynäkologe oder du kommst nicht aus Hamburg, sondern du bist in Hamburg, du bist Gynäkologin. Du bist bundesweit, kann man sagen, Expertin für Hormone, Menopause und jetzt zu dem, warum es dein Heimspiel ist. Du hast einen Podcast im MDR zum Thema Wechseljahre und ja, bist wirklich da stehst einfach für dieses Thema. Nebenbei bemerkt, bist du beim Zonta-Club Hamburg-Alster und da auch sehr aktiv im Thema Zonta Says No. Und darüber haben wir schon insgesamt ganz viel gesprochen. Also insofern interessiert uns heute besonders mal das Thema Wechseljahre. Toll, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auch total.
Magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen? Wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Das ist ja schon eine sehr, ja, vielleicht spezielle Thematik, auch eine Thematik, über die in der Vergangenheit gar nicht so viel geredet wurde. Erzähl doch mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
Das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte. Ich habe meine Facharztausbildung in München am Klinikum rechts der Isar gemacht. Da war ich Assistenzärztin viele Jahre. Und dann ist mir da aufgefallen, ich lerne gar nichts über Hormone. Warum ist mir das aufgefallen? Ich habe mir dann überlegt, wir sind dann nach Hamburg gegangen. Ich war gerade Fachärztin. Was mache ich jetzt? Dann dachte ich, ach, ich will nicht mehr in die Klinik. Nachtdienst ist doof. Ich lasse mich nieder. Und dann habe ich freiwillig die Poliklinik im rechts der Isar übernommen für ein halbes Jahr. Die will sonst keiner machen. In der Klinik wollen sie alle immer operieren. Und dann habe ich da gesessen und dann kamen Frauen rein und ich habe gemerkt, jede zweite braucht irgendwie ein Hormon. Davon hatte ich aber keine Ahnung. Das lernt man nämlich im klinischen Alltag gar nicht. Hormone ist ein voll ambulantes Thema. Das hat mich sehr frustriert, weil ich wollte ja eine gute, niedergelassene Frauenärztin werden. Dann sind wir nach Hamburg und da gab es damals den Guru, Professor Leinberger, da wollte ich nur hospitieren. Der hat mir dann tatsächlich eine Assistentenstelle gegeben und der war der Mann in Deutschland für Hormone insgesamt. Ich bin dann da gewesen und nach 3 Monaten habe ich gedacht, boah, das ist total spannendes Thema, weil es ist sehr logisch. Also die Hormonsteuerung im Körper ist so ein ganz logisch aufgebautes Konstrukt sozusagen. Und ja, und dann bin ich dann da Juniorpartner tatsächlich geworden in dieser Praxis für Kinderwunsch und Hormonstörungen. Und nach ein paar Jahren, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mittlerweile 3 Kinder hatte, habe ich festgestellt, okay, die Kinderwunschtherapie, das habe ich als Fulltime-Job empfunden und habe gedacht, nee, ich kapriziere mich auf Hormone. Und die Menopause hat mich eigentlich schon immer von Anfang an, ich meine, im rechts der Isar, da war ich noch 30 oder Anfang 30, trotzdem hat mich das sehr fasziniert, sodass ich dann auch auf dem Gebiet mich immer mehr fortgebildet habe. Wir haben dann, ich war da mit meiner jetzigen Praxispartnerin angestellt. Wir haben uns Anfang dieses Jahrtausends, 2003, mit einer eigenen Praxis niedergelassen. Die heißt Hormone Hamburg. Und unser Konzept war auch, wir kümmern uns ausschließlich um Hormone bei Frauen und nicht ums Thema Kinderwunsch. Das war so ein bisschen eine, ja, wie soll ich es mal sagen, ungewöhnliche Situation, weil viele der Experten im Bereich Hormone, die spezialisieren sich auf die Therapie von Frauen, die kein Kind bekommen und die schwanger werden wollen. Und bei mir war das dann so, ich fand es zwar schön, Frauen zur Schwangerschaft zu verhelfen, aber fand eigentlich dieses andere Thema Hormone außenrum, außerhalb Schwangerschaft, noch spannender. Ja, dann bin ich relativ bald schon in die Deutsche Menopausengesellschaft in den Vorstand gekommen und war da immer aktiv. Da bin ich jetzt seit 5 Jahren auch Präsidentin der Gesellschaft, die erste weibliche Präsidentin übrigens. Und macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil man da auch gestalten und bewegen kann. Und diese Deutsche Menopausengesellschaft ist eine ganz große Fachgesellschaft, hat inzwischen über 3.500 Mitglieder, sind überwiegend Gynäkologen, aber zunehmend auch Hausärzte und, Entschuldigung, Hausärzte und Ärztinnen und auch Internisten und Internistinnen. Also wir versuchen uns breiter aufzustellen, weil das Thema, jetzt kommen wir auch klar darauf, Menopause ja ein fachübergreifendes Thema ist. Und wenn ich sage fachübergreifend, meine ich natürlich die verschiedenen Disziplinen in der Medizin, also Hausärzte, Internisten, Orthopäden, Neurologen, die haben eigentlich alle irgendwie mal Berührung mit dem Thema Menopause. Es ist vielleicht nicht allen bewusst. Und wenn ich sage, fachübergreifend, muss ich noch was anderes loswerden. Wir sind ja mittlerweile im Bundestag mehrfach gewesen. Ich war auf verschiedenen parlamentarischen Abenden und habe da auch die Deutsche Menopausegesellschaft vertreten. Und es gab im Oktober, am 18.10. ist nämlich Weltmenopausetag, einen Antrag der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, ein Antrag auf eine nationale Menopause-Strategie. Und die Politikerin, die das vorgestellt hat, das ist Emmy Zollner aus Kulmbach, wirklich, die hat es toll gemacht und die hat klar gesagt, und es hat mir so gut gefallen, die Menopause hat kein Parteibuch. Und die Menopause muss auch was sein, was nicht nur jetzt im Gesundheitsressort sozusagen angesiedelt ist, sondern die Menopause muss auch ressortübergreifend sein. Also da ist eigentlich der Familienminister dran beteiligt, der Gesundheitsminister, der Forschungsminister, der Arbeitsminister oder Ministerin, Entschuldigung nochmal. Also das ist was eigentlich ganz viele Bereiche anbelangt und da werden wir sicherlich auch gleich noch drauf kommen.
Ich habe nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast ein Buch zur Hand genommen, was ich vor einigen Jahren mal in der Hand hatte, nämlich dieses Buch Women on Fire, und habe noch mal kurz den Klappentext gelesen. Da schreibt die Autorin, auch eine Gynäkologin, die Wechseljahre sind cooler, als wir glauben. Und keine Frau muss da durch. Vielleicht ist das vielleicht noch mal so ein Stichwort. Ja, was passiert da eigentlich in den Wechseljahren? Und wie können wir auch gerne interdisziplinär darauf reagieren, sei es mit Hormonen, aber auch mit bestimmten, weiß ich nicht, Arbeitsbedingungen oder was du gerade schon so angedeutet hast.
Also ob die Wechseljahre jetzt cooler sind, als wir glauben, das weiß ich gar nicht so. Man muss die Wechseljahre sicher so als Wendepunkt sehen im Leben. Und das ist ähnlich wie die Pubertät, die ja auch, wie wir alle wissen, mit gewissen rumpeligen Verhaltensweisen zusammenhängt. Und so ein bisschen ist das in den Wechseljahren auch so. Vielleicht nur ganz kurz nochmal zur Definition. Die Menopause ist eigentlich kein Zeitraum, sondern ein Zeitpunkt. Das ist die letzte Blutung im Leben einer Frau, der ein Jahr, also dass die Definition keine weitere folgt. Die häufig im englischen Sprachgebrauch wird mit Menopause häufig dieser ganze Zeitraum bezeichnet. Bei uns ist eigentlich ein Zeitpunkt. Wir sprechen von Wechseljahren oder Klimakterium. Und dem voraus geht die Perimenopause. Das ist nämlich der Bereich, wo es langsam losgeht mit Unregelmäßigkeiten. Und dann kommt irgendwann die Menopause. Die Perimenopause geht noch ein Jahr weiter. Und danach kommt die Postmenopause. Im Grunde sind alle Frauen nach der letzten Regelblutung in der Postmenopause. Aber die Wechseljahrsbeschwerden, die dauern unterschiedlich lang an in die Richtung Postmenopause. Ich sage immer, das Leben einer Frau jetzt mal auf Hormone fokussiert, das sind so drei Räume. Also die Kindheit, da passiert erstmal gar nichts, da schlummern die Hormone. Und dann tritt man in das fertile Zeitalter ein sozusagen. Das heißt, die Phase, wo man Kinder kriegt, schwanger werden möchte oder soll oder kann. Und dieser Übergang eben kann auch ein bisschen rumpelig sein, die Pubertät, der dauert aber nicht so lang. Wobei wir wissen, bei manchen Kindern dauert es auch richtig lang. Aber so, und dann haben wir diese reproduktive Phase, wo wir regelmäßig bluten und wo wir schwanger werden, whatever we do. Und dann kommt dieser Einschnitt Menopause. Und das ist eigentlich dann der dritte Raum, den wir betreten. Und dieser dritte Raum ist sehr viel größer, als ihn wahrscheinlich die Natur für uns gedacht hat, weil wir viel älter werden als früher. Mhm. Dann wird immer wieder gesagt, ja, früher haben die Frauen die Menopause nicht erreicht. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Ich gehe manchmal auf Friedhöfe, alte Friedhöfe auf Sylt, gibt es einen ganz wunderbaren. Und da sehe ich, da gibt es durchaus Frauen im 18. Jahrhundert, die 70, 80 geworden sind. Selten 90, aber die gab es immer schon. Das heißt, diese Frauen nach der Menopause, die hat es immer schon gegeben. Wir wissen nach wie vor nicht, was der Sinn des Ganzen ist, dass wir eine Menopause haben. In der Tierwelt haben das übrigens nicht alle Tiere. Interessanterweise haben die Orca-Wale auch eine Menopause. Und da wissen wir, und das ist jetzt eine hübsche These, dass die postmenopausalen Weibchen für die Mitbetreuung der Enkel zuständig sind. Das ist die sogenannte Großmutterhypothese. Bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, passt das leider nicht. Die kümmern sich nämlich einen Keks um ihre Enkel, das ist denen völlig wurscht. Aber jedenfalls, wir wissen nicht, warum das so ist. Ich finde so ein bisschen diesen letzten Raum, den sollten wir uns möglichst schön und positiv gestalten. Das heißt, wir müssen durch diese Rumpelschwelle durch und da müssen wir uns überlegen, wie können wir uns besser aufstellen. Aber dann mit dem Ziel, dass wir vielleicht nochmal genauso um die 50 rum, das ist nämlich der durchschnittliche Zeitpunkt, wo die Menopause bei den meisten Frauen eintritt, also mit, sagen wir mal, 51, da ist so ein Zeitpunkt für die Reset-Taste. Da muss man mal so in sich gehen und vielleicht ist auch diese Rumpeligkeit dieser Phase genau auch dafür gedacht, dass man sich mal überlegt, okay, was will ich eigentlich noch in den nächsten 30 Jahren? Wie möchte ich mich aufstellen? Und das ist aus meiner ärztlichen Sicht natürlich auch ein wichtiges Thema, wie mache ich mich fit gesundheitlich? Also gehe ich zu allen Vorsorgeuntersuchungen? Was ändere ich an meinem Lebensstil? Aber es kann auch mal sein, dass es nicht nur die Gesundheit ist, um die es uns geht, sondern auch mache ich beruflich nochmal einen Neustart. Und das kann man ja auch mit 50 noch. Mache ich vielleicht einen Neustart in der Partnerschaft, in der Beziehung? Also das ist so eine echte Umbruchphase, die man aber vielleicht auch dafür nutzen kann und auch für nutzen sollte, sich mal wirklich Gedanken zu machen, wo will ich hin? Im Unterschied zu den Männern, die das nicht haben, denn die sind fertil bis ins hohe Alter und die haben auch keine Wechseljahre, auch wenn das immer wieder bezeichnet wird. Also diese Wechseljahre des Mannes, das ist totaler Humbug. Aber für uns Frauen ändert sich einfach gewaltig was. Und der Punkt ist auch das erste Mal im Leben, dass wir unsere Endlichkeit begreifen. Ja, das ist ein Point of No Return. Das ist so das erste Signal des Körpers, okay, da ist jetzt was, das geht jetzt einfach nicht mehr. Also ich kann nicht mehr schwanger werden. Das macht natürlich auch was mit uns Frauen. Jetzt hast du vorhin gesagt, warum passiert das überhaupt? Wir Frauen sind, was die Reproduktion anbelangt, völlig anders aufgebaut als die Männer. Wir kriegen so einen Eizellvorrat mit bei Geburt. Das sind ziemlich viele. Wenn wir auf die Welt kommen, ist es noch 1 Million Eizellen. Bis wir in die Pubertät kommen, ist schon nur noch ein Drittel davon da, ungefähr 300.000. Und die gehen permanent zugrunde und immer einzelne schaffen es sozusagen bis zum Eisprung. Da laufen sich immer so 30, 40 Eizellen warm und am Tag 1 des Zyklus macht ein Ei das Rennen. Und die Hülle dieses Eis ist sozusagen die Struktur, die für den nächsten Zyklus, also für die nächsten 4 Wochen, für die gesamte Hormonproduktion zuständig ist. Es ist immer nur ein Ei, eine Eizelle, die das bewirkt. So, und jetzt, je älter wir werden, da gehen immer Eizellen zugrunde. Manche schaffen es bis zum Eisprung, vielleicht sogar bis zur Schwangerschaft. Und jetzt wird dieser Eizellvorrat immer weniger. Und dieses Wenigerwerden bewirkt, dass es plötzlich so ein bisschen ein Durcheinander gibt. Kopf und Bauch reden immer miteinander über den Blutweg. Die schicken dauernd Signale aus. Also der Eierstock, wo das Ei heranreift, schickt ein Signal aus mit seinen Hormonen. Hier läuft alles schick. Und umgekehrt, am Anfang des Zyklus gibt das Gehirn, also das Zwischenhirn, das Signal aus, los, mach mal, komm mal in die Puschen. Jetzt wird der Eizellvorrat geringer und plötzlich klappt dieser Dialog nicht mehr. Und das ist die Phase, da beginnt die Perimenopause. Was passiert dann? Die Zyklen sind nicht mehr so uhrwerkmäßig. Und das heißt auch, die Frauen sagen mir immer, ich blute noch regelmäßig. Dann gucke ich mir genau die Daten an und dann merke ich, nee, es ist nicht mehr Punkt 26 Tage, sondern es ist mal 29, mal 25, mal 30. Also diese Unregelmäßigkeit. Es kann dann aber auch mal, wenn dieser Prozess fortschreitet, sein, dass alle 2 Wochen eine Blutung ist, mal eine Blutung 3 Wochen dauert. Also es gerät durcheinander. Das Spannende ist auch, dass in dieser Phase vor allen Dingen unser Hirn ein bisschen verrückt spielt. Und jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt. Das ist vielen nicht bewusst, vielen Frauen nicht und auch vielen Ärztinnen und Ärzten nicht. Da sind nämlich noch keine Hitzewallungen da. Hitzewallung, da weiß jeder, aha, hier ist die Menopause am Werk. Die Hitzewallungen treten aber eigentlich erst richtig schlimm auf, wenn die letzte Regelblutung war. Das heißt, wenn gar keine Hormone mehr da sind. Davor haben wir so ein wildes Auf und Ab von Hormonen, Achterbahn der Hormone. mal zu viel, mal zu wenig. Und es ist nicht immer der Progesteronmangel, weil ich sage das jetzt so, weil man das überall lesen kann, der unsere Probleme macht, sondern das Problem ist das wahnsinnige Auf und Ab, verursacht durch den verzweifelnden Versuch des Zwischenhirns, möglichst noch eine Schwangerschaft aus diesem Eierstock rauszuholen. Das ist, auch wenn es jetzt, sorry, antifeministisch klingt, das ist eigentlich unser biologischer Auftrag. Vermehrt euch. Bei den Männern, die Spermien, die werden pausenlos neu produziert, bis ins hohe Alter und auch immer in Millionen. Das heißt, die haben eigentlich, was das anbelangt, die endlose Ressource, deren biologischer Auftrag ist, verbreitet eure Spermien. Bei uns ist es so, hohes Investment, ein Ei macht das Rennen und soll für diese eine Schwangerschaft zuständig sein. Und das ist eine völlig andere Situation. Also, und irgendwann sind die Eizellen aufgebraucht und das ist der Moment, wo wir die Postmenopause betreten.
Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, du hast es zwar so medizinisch erklärt, aber ich glaube, man kann was damit anfangen. Ne? Also Kopf und Bauch sprechen nicht so richtig miteinander. Es fühlt sich alles irgendwie ein bisschen seltsam an. Was kann man dagegen machen? Denn das ist ja, glaube ich, dein Anliegen, Frauen, so denke ich mir das, diese Zeit auch angenehmer zu machen und neben dem eigenen Reset, ich überlege nochmal, was will ich eigentlich, du denkst, das können die Zuschauer oder die Zuhörer jetzt und Hörerinnen nicht sehen, aber so ein bisschen, wie kann man vielleicht auch durch Hormongaben diese Zeit begleiten, angenehmer machen, dass man gut diesen, wie du ihn genannt hast, dritten Raum des Lebens betritt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste, allererste Schritt ist, dass die Frauen verstehen, was mit ihnen passiert. Und das ist auch meine Passion, dass ich versuche, dieses Wissen möglichst evidenzbasiert, also wirklich auch so, wie es auch die Studien hergeben, zu vermitteln. Und meine Erfahrung ist, dass oftmals dieser Beginn der Perimenopause nicht erkannt wird als solches. Und gerade psychische Symptome, Depression, depressive Verstimmung, Angststörung, Panikattacken, die plötzlich auftreten, diese wahnsinnigen Schlafstörungen, das bringen viele nicht in Verbindung mit ihren Hormonen, sondern die denken, ich bin irgendwie halb tot, halb krank. Der Arzt sagt auch manchmal oder die Ärztin, nee, sie bluten ja noch regelmäßig. Hormonstatus bringt in dieser Phase ziemlich wenig. Manchmal ja, aber bei den meisten Fällen nicht, sondern es kommt darauf an, was hat die Frau für Beschwerden, sind die neu. Ich glaube, in dem Moment, wo jemand versteht, es ist dieses Durcheinander zwischen oben und unten, das ist schon der allererste Schritt. Also ich erkläre das den Patientinnen und dann merke ich schon so ein bisschen, ich bin ja ganz normal, das ist schon mal ganz gut.
Aber ich glaube, das ist der erste ja bei Schritt. Vielen Phänomenen, ne? In dem Moment, wo ich nicht das Gefühl habe, mir passiert da was Besonderes, sondern das ist normal, kann ich es besser annehmen und kann mich dann eher darum kümmern, was kann ich denn dagegen tun oder wie kann ich das positiv begleiten?
Ja, ganz genau. Und man muss dazu sagen, also es gibt so zwei Lager in diesem Land und ich bin irgendwo dazwischen. Dann gibt es die einen Lager, die sagen, nee, also das ist was ganz Natürliches, da muss man so durch und Hormone braucht man nur im äußersten Fall. Es gibt jetzt gerade zum Beispiel sogar von der AOK eine Empfehlung, möglichst nur einige Monate Hormone. Also wenn man sich überlegt, dass diese Perimenopause mal so locker 10 Jahre gehen kann und Frauen im Mittel 7 Jahre Hitzewallung haben, dann weiß ich nicht, wie die mit ein paar Monaten Hormonen klarkommen sollen. Aber egal. Also es gibt einmal die Truppe, die sagt, nee, möglichst keine Hormone und dann gibt es die, das ist so ein bisschen auch Sheila DeLis in dem Buch Woman on Fire sagt, für alle Hormone am besten das Rest des Lebens. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen. Es gibt Frauen, die haben wenig Leidensdruck, die brauchen auch nichts. Dann gibt es so die Frauen, mittleres Drittel, die haben einen Leidensdruck und dann kommt es drauf an, sind es eher die Aushalterinnen, die sagen, nee, ich nehme auch kein Aspirin, wenn ich Kopfweh habe. Und dann gibt es aber so ein Drittel, deren Leben ist aus den Fugen. Spätestens an der Stelle muss man einschreiten. Was kann man machen? Also es gibt natürlich Pflanzenpräparate, es gibt Akupunktur, es gibt Yoga, es gibt Hypnose, kognitive Verhaltenstherapie, kann man alles versuchen. Ich persönlich bin auch ein großer Fan dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, auf Deutsch Achtsamkeitstraining. Da gibt es sogar Daten dazu. Also so ein bisschen einfach mal versuchen, in sich zu gehen, runterzukommen. Sport ist super auch in dieser Phase. Und man muss vielleicht auch sagen, dass gerade die Perimenopause eine gewisse Risikosituation ist, dass eine Depression, die man früher schon mal hatte oder eine bipolare Störung wieder aufflackert oder schlimmer wird oder überhaupt neu auftritt. Das muss man wissen. Das kann man auch dann mit Antidepressiva durchaus behandeln, aber wir setzen eben auch gerne Hormone ein. Das kann man in der Perimenopause mit bioidentischen Hormonen nicht immer super gut. Man kann es versuchen. Was sind bioidentische Hormone? Das ist das Östrogen, was dem Östrogen entspricht, was im Eierstock produziert wird. Und das Progesteron, das ist das natürliche Gelbkörperhormon, wird nach dem Eisprung erst freigesetzt. Das heißt, jetzt haben wir immer nur 2 Wochen im Monat. Gibt es viele, die geben den Frauen dann von vornherein durchgehend dieses natürliche Progesteron. Ja, das ist aber eigentlich auch unphysiologisch, also nicht natürlich, denn das haben wir eigentlich nur 2 Wochen im Monat. Das Progesteron, wenn man schluckt, hat den Vorteil, dass es so ein bisschen sediert, bisschen runterfährt, bisschen angstlösend ist und schlafanstößend. Das funktioniert aber nicht bei allen Frauen. Und in dieser Übergangsphase, wenn es so wahnsinnig rumpelig ist und die Hormone auf und ab gehen, da muss man manchmal, so paradox es klingt, dem Eierstock eins auf die Mütze geben. Wie macht man das? Zum Beispiel mit einer östrogenfreien Pille. Das ist dann ein synthetisches Gelbkörperhormon, weil man nur damit es schafft, dem Eierstock sozusagen Einhalt zu gebieten. Dann gibt man aber gerne schon ein bisschen natürliches Östrogen dazu, am liebsten über die Haut. Dann hat man kein Thrombose, kein Schlaganfallrisiko. Also das ist relativ sicher. Und diese Form der Therapie mit natürlichem Östrogen über die Haut, Gel, Pflaster, Spray, das ist eigentlich auch sehr physiologisch, also kommt der Natur sehr nah. Mit den Gelbkörperhormonen, das ist immer so ein bisschen schwierig, ob man jetzt synthetische nimmt in der Perimenopause. Wenn wir dann in der Postmenopause sind, da kann man sehr gut mit bioidentischem Progesteron oder Dydrogesteron arbeiten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Was wir wissen, ist, dass diese Therapie mit Progesteron und Dydrogesteron weniger Brustkrebsrisiko macht als die alten synthetischen Gestagene. Das steht auch überall. Dann gibt es auch sogar Leute, die behaupten, die machen gar kein Risiko. Hört man auch immer wieder in Podcasts, das stimmt nicht. Auch wenn ich bioidentische Hormone über viele Jahre nehme, erhöhe ich mein Brustkrebsrisiko leicht. Aber dem muss man begegnen, indem man regelmäßig zur Vorsorge geht. Und wird immer wieder gefragt, ja, und wie lang denn nun? Naja, solange man das Gefühl hat, mit den Hormonen geht es mir sehr viel besser. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Jetzt können wir ja nochmal also ich finde, du hast es super gut erklärt und ich frage mich so ein bisschen, wir können ja gleich nochmal auf so ein paar andere Aspekte kommen, aber wenn ich jetzt in der Situation bin und nicht in Hamburg bin und nicht in deine Praxis kommen kann, wo finde ich denn jetzt einen Gynäkologen, eine Gynäkologin, die da einfach ein Bewusstsein dafür hat, denn du hast vorhin schon gesagt, du machst unheimlich viel Fortbildung auch für Gynäkologen. Das ist ja immer noch so ein bisschen so ein Thema, wo man so fast das Gefühl hat, das wird so unter der Ladentheke irgendwie behandelt. Und wo finde ich jemanden, der mir da wirklich kompetent helfen kann? Denn es reicht ja offensichtlich nicht, irgendwie einen Artikel zu lesen und dann zu wissen, ah, das passt für mich, sondern ist offensichtlich eine individuelle Betrachtung und dann auch ein individuelles Vorgehen.
Also das Letzte, was du gesagt hast, ist nochmal mir super wichtig. Individuelles Vorgehen. Es gibt einfach keine Standardtherapie für alle Frauen. Also so einfach bioidentische Hormone als auf alle Frauen drauf, das funktioniert nicht so richtig. Wie findet man jemanden? Also A, machen wir wirklich flächendeckend Fortbildung. Meine Praxispartnerin Anne Schwenkhagen und ich, aber auch die ganze Menopausegesellschaft, der Vorstand, wir sind unablässig unterwegs. Ich finde, der Kenntnisstand wird besser, aber deswegen weißt du immer noch nicht, wie finde ich wen. Also ich empfehle inzwischen, guckt auf die Website der Praxen, wenn da drin steht Mitglied Deutsche Menopausegesellschaft, dann muss der oder diejenige zumindest mal irgendwie Interesse dafür haben. Wir werden immer wieder gefragt, mach doch Listen von Frauenärzten. Das kann ich nicht, weil ich nicht wirklich beurteilen kann, wie gut kennt sich der oder diejenige aus. Da wird ja auch manchmal auch ein bisschen Unsinn gemacht, sagt jetzt mal so. Das kann ich nicht ändern.
Natürlich ganz selten, das wollen wir hier mal eben
Ja, natürlich,
festhalten,
super
ne?
selten. Nein, nein, aber ich kann es nicht kontrollieren. Aber die Deutsche Menopausengesellschaft plant, ein Zertifikat zu machen. Das heißt, dass Leute tatsächlich so eine Art, ja, ist kein Titel, aber dass sie ein Zertifikat erwerben können. Und das kann man sich auch auf die Website stellen und in die Praxis hängen. Das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man schon unsere größeren Curricula besucht haben, aber das wird es geben.
Jetzt haben wir so ein bisschen den medizinischen Teil des Themas betrachtet. Du hast vorhin erzählt, dass es durchaus im Bundestag auch ein Thema war mit dem Zitat, irgendwie die Menopause hat kein Parteibuch. Was sind die weiteren Implikationen dieses Themas? Also wie wirkt sich das auf die Arbeitswelt aus, ne? Stichwort Fachkräftemangel, wir müssen alle länger arbeiten, was auch total viel Sinn macht. Wofür will man das Potenzial von Frauen und noch dazu von erfahrenen Frauen verschenken? Aber wie muss vielleicht auch die Politik oder wie müssen Arbeitgeber auf dieses Thema reagieren?
Also da gibt es wieder das Stichwort Awareness. Das heißt, die müssen das auf dem Schirm haben. Es gibt mittlerweile echt viele Arbeitgeber, die zum Beispiel Informationsveranstaltungen für ihre Frauen anbieten. Es gibt sogar einzelne Arbeitgeber. Wir arbeiten hier zum Beispiel in Hamburg mit Firmen zusammen, allen voran die Firma Beiersdorf. Ich darf das sagen, ich habe die schon mal gefragt. Wir waren auch schon mal mit kleineren Firmen, aber auch mit Edeka schon mal im Gespräch, die Einzelberatung für ihre Mitarbeiter durch uns oder Expertinnen des Bereichs anbieten. Das ist natürlich keine ärztliche Untersuchung, aber da hört man sich so an, was kann ich machen, was kann man tun. Also das können Arbeitgeber machen, wenn es möglich ist, aber das geht nicht bei jedem Arbeitgeber. Homeoffice anbieten, Gleitarbeitszeit, das sind so Dinge. Und einfach offen mit dem Thema umgehen. Also ich habe eine Patientin, die hat neulich zu mir gesagt, die fragt morgens immer ihre Kollegin, und wie viel Gel hast du heute genommen? Das fand ich ziemlich lustig. Und eigentlich
Ein
auch so,
Hub, zwei Hub.
ja, genau. Und das fand ich irgendwie so, diese Herangehensweise, die finde ich super. Also es muss raus aus der Tabuzone. Und auf der einen Seite muss auch die Schwelle gesenkt werden, sich durch Hormone helfen zu lassen, wenn es einem richtig schlecht geht. Aber bitte, es braucht nicht jede Frau Hormone, das muss man einfach im Einzelfall entscheiden. Und dann gibt es auch welche, die dürfen keine Hormone nehmen. Und da müssen wir dann mit anderen Methoden gucken, wie wir helfen.
Aber ich gebe dir recht übrigens, ich finde, dass es sehr viel sichtbarer geworden ist, das Thema. Und klar, durch Social Media, aber auch natürlich durch deine Arbeit und Podcasts. Also ich finde es als sehr angenehm, dass das tatsächlich nicht mehr so ein Tabuthema ist, ne? Also da helfen solche Informationsveranstaltungen natürlich auch. Und Social Media hilft in diesem Fall tatsächlich auch sehr.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Wir machen auch Webinare von der DMG, kann man auf der Website der Menopausegesellschaft abrufen, auch immer noch. Also auch mit, dass du auch die Vortragenden siehst und so. Also ich glaube auch, da passiert ganz viel. Und vielleicht hat sogar das Buch von Sheila DeLisle, Woman on Fire, durchaus was angestoßen, was ich gut finde. Also da passiert ganz viel. Also wir Frauen werden auch selbstbewusster, oder? Und
Ja, absolut.
Schämen uns nicht dafür und müssen es auch nicht unter den Tisch kehren.
Und vielleicht, um den Buchtitel nochmal aufzugreifen, Women on Fire, ne, bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Hitzewallung, aber zeigt auch, dass Frauen in diesem dritten Lebensraum noch ganz viel Energie haben und on fire sein können und auch was bewegen können. Und das ist doch toll, wenn du und das Sprechen über dieses Thema dazu einen Beitrag leisten kann, dass dieses Feuer auch noch weiter glüht und da Energie freisetzt. Vielen Dank, liebe Katrin. Das
Ja.
war mega spannend
Vielen
und
Dank,
ich
ihr
hoffe.
beiden. Das war toll, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ja, dann hoffen wir, dass das viele hören und den einen oder anderen Impuls mitnehmen und ja, dir einen schönen Tag und auf bald, Katrin.
Auf bald.
Tschüss.